Danke dir. Ja, wow. Okay. Also eigentlich wollte ich die Predigt heute nennen, hätte sich Jesus impfen lassen? Eine gute Frage, oder? Aber keine Sorge, ich werde mich hier nicht aufs Glatteis begeben. Es gibt so schöne Plakate, vielleicht habt ihr die schon gesehen in der Stadt. Gleich sehen wir da eins. Deutschland sucht den Impfpass. Ja? Vor 2 Tagen, früh morgens, kurz nach 6 Uhr, kommt ganz aufgeregt meine Frau ins Schlafzimmer gestürmt. Ich lag noch im Bett, hatte kuschelige Ruhephase noch und fragt mich, wo ist mein Impfausweis? Und ich war nicht auf der Höhe noch und war etwas überfordert und habe irgendwas so gemurmelt von wegen Tasche irgendwie. Sagt sie, ja, ich weiß, ich habe den in die Tasche gesteckt, da ist er nicht. Ja, Schatz, tut mir leid, ja, irgendwie gut, sie war echt aufgeregt. Ich muss den haben, ich brauchte ihn. Na gut, sie ist dann gegangen ohne Impfausweis und ich bin dann etwas später aufgestanden und dachte mir, naja, irgendwie muss er doch da sein, wo er war. Also ich habe ein relativ gutes visuelles Gedächtnis und ich hatte es noch vor Augen, wie sie ihn in die Tasche reingesteckt hat. Da war er tatsächlich auch, nur das Geheimnis war, die Tasche hatte 2 Reißverschlüsse und sie hatte nur bei einem geguckt. Na gut, also, aber ja, es geht heute um Gewohnheiten. Ja, gute Gewohnheiten, die helfen uns, die sind angenehm für uns und auch für unsere Umgebung. Ja, gute Gewohnheiten, die helfen uns eben auch Dinge zu tun, ohne viel nachdenken zu müssen oder immer wieder neu entscheiden zu müssen. Allerdings müssen eben gute Gewohnheiten auch eingeübt werden. Dafür helfen gute Gewohnheiten in turbulenten Zeiten, in Zeiten, wo es schwierig wird. Sie helfen uns, auf Kurs zu bleiben und sie stärken unsere geistige und seelische Stabilität. Am vergangenen Sonntag war Pfingsten, wer erinnert sich dran? Ja, schon so lange her, gefühlt ist es schon so lange her, Pfingsten. Da haben wir davon gehört, von dem Heiligen Geist, der Haltungen in uns deutlich macht, die mit Feuer verbrannt werden sollen. Ja, Dinge, die nicht in unser Leben gehören, die uns hindern, weiterzukommen, die uns hindern, zu wachsen, die uns hindern, in das hineinzukommen, wofür Gott unser Leben ja vorbereitet hat. Gottes Wort ist wie Feuer. Es ist pure Energie, das seine reinigende Wirkung in uns entfaltet. Und wenn dieses Feuer nutzlose und schädliche Dinge in uns verbrennt, dann ist das gut. Es ist vielleicht nicht immer angenehm, aber das Ergebnis ist angenehm. Heute möchte ich mit euch zusammen 4 Haltungen, Gewohnheiten anschauen, die uns helfen, im Leben weiterzukommen. Und ein Schlüssel, um hinderliche Haltungen hinter uns zu lassen. Zu Anfang noch ein Zitat von John Maxwell. John Maxwell ist ein bekannter Bibellehrer und hat sehr viel geschrieben über Leiterschaft. Und der haut immer richtig tolle Sachen raus. Gewohnheiten erlauben es uns, Dinge zu tun, ohne viel nachdenken zu müssen. Deshalb haben wir auch so viele von ihnen. Gewohnheiten sind keine Instinkte. Sie sind angewöhnte Reaktionen. Sie geschehen nicht nur einfach, sie werden trainiert. Und das ist ein Punkt auch heute, man muss es trainieren. Ja, von alleine kommt es nicht und von alleine geht es nicht. Man muss es einüben oder manchmal auch ausüben oder abgewöhnen oder hinter sich lassen. So, es gibt so einige Dinge, die wir tun, die extrem hilfreich sind. Also wenn ich meine Schuhe binde zum Beispiel, dann ist es extrem hilfreich, dass ich nicht überlegen muss, wie mache ich denn jetzt den Knoten. Ich habe das als Kleinkind gelernt, wie die meisten von euch ja auch. Ja, damals gab es noch keine Klettverschlüsse, da musste man auch richtig mit Schnürsenkel und so weiter. Ja, hat man so lange geübt, ja, bis die kleinen Kinderhände das hingekriegt haben. Und heute denkt kein Mensch mehr dran, zumindest in meinem Alter, wie das ist, wenn man Schuh zubindet, sondern das funktioniert automatisch. Das heißt, ich kann währenddessen auch mit meiner Frau über tiefe Dinge sprechen, ja, ohne mich darauf konzentrieren zu müssen. Das ist super, das ist total klasse, sowas. Ne? Oder andere Gewohnheiten. Ich habe mir angewöhnt, seit dem Tod meines Vaters vor 6 Jahren, habe ich mir angewöhnt, meine Mutter immer sonntags anzurufen. Und zwar zu einer bestimmten Zeit. Das hing damit zusammen, weil der Sonntag immer der schwierigste Tag ist. Ja, wenn man alleine ist, es gibt auch hier Menschen, die alleine sind oder auch hier vor dem Bildschirm, der Sonntag ist immer der schwierigste Tag. Und deswegen rufe ich sie immer am Sonntag an. Und da sprechen wir so eine halbe Stunde miteinander und so. Und das tut gut. Das ist gut für uns beide. Damit halten wir Beziehungen aufrecht. Einer der Wege, um Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ich nehme mir morgens Zeit mit Gott. Das ist eine gute Gewohnheit. Das mache ich vor meiner Arbeit. Bevor ich mich gedanklich mit anderen Dingen beschäftige, da nehme ich mir Zeit, in seinem Wort zu lesen, darüber nachzudenken, zu beten. All das, das habe ich mir angewöhnt. Im Lauf von vielen Jahren, immer und immer wieder. Und wenn ich es mal nicht mache, dann merke ich dann, dass mir was fehlt. Ja? Gut, es gibt natürlich auch so die Klassiker mit den Gewohnheiten. Ja? Der Klassiker ist der Autoschlüssel. Ja? Ich finde den Autoschlüssel nicht. Naja, warum finde ich den nicht? Weil ich ihn eben nicht dorthin gehängt habe, wo er sonst immer hängt, sondern halt irgendwo abgelegt habe, wo ich ihn halt fallen habe lassen, so ungefähr. Also wenn man Gewohnheiten, wenn sie gestört werden, dann hat es ja auch Folgen. Ja, ihr kennt dieses Wort so, du bist wohl mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden. Kennt ihr das? Ja. Und das beschreibt so eine gestörte Gewohnheit. Ja, geht davon aus, so rechter Fuß so ist richtig, ne? Rechts ist richtig und du stehst dann auf, so immer die gewohnten Abläufe. Jetzt stehst du morgens anders auf, ist ein anderer Ablauf und schon gibt es eine Störung. Also da kommt etwas, was irgendwie den Start in den Tag schon mal irgendwie ein bisschen schwieriger macht. Und da kann es sein, dass dann schlechte Laune bei rauskommt. Ist nicht toll für die anderen, ne? Aber passiert. Also, 4 Punkte von Gewohnheiten, Verhaltensweisen, die dafür sorgen, dass wir widerstandsfähiger werden, dass wir Widerstandskräfte erwerben und aufbauen. Die brauchen wir nämlich. Wir brauchen Widerstandskraft, um in Krisenzeiten durchzukommen. Und ganz ehrlich, Krisen gibt es immer. Nicht nur diese, die gerade da ist, ob sie jetzt groß oder klein ist, das ist Ansichtssache, aber Krisen gibt es immer. Und ob es jetzt im privaten, in dem engen, intimen Bereich ist oder im erweiterten Umfeld, also meinem Arbeitsplatz, der Kollege, der mich mobbt oder Kollegin oder in der Schule, ja, wo es einfach doof läuft oder noch globaler. Oder die Sinnkrise. Warum gibt es mich überhaupt? Macht das Leben überhaupt Sinn? Auf diesem Planeten, der ja, so den Bach runtergeht, wo alles vergiftet wird, macht das überhaupt Sinn? Also diese Krisen, die gibt es immer. Aber um gut durchzukommen, um bestehen zu können, brauchen wir ein festes Fundament, brauchen wir Widerstandskraft oder Resilienz. Heißt das Fremdwort dafür. Und ich fange an mit dem ersten Punkt. Der erste Punkt ist, denke positive Gedanken und benutze aufbauende Worte. Es ist so einfach zu sehen, was gerade nicht gut läuft. Ja? Und noch einfacher ist es, sich darüber auszulassen. Und seltsamerweise entsteht da so gar so eine innere Befriedigung fast, ne, wenn man so richtig einen ablassen kann. Kennt ja keiner von euch, aber ich wollte es nur mal gesagt haben an dieser Stelle. Ne, der Schuldige ist ja schnell ausgemacht. Also Politiker sind ein beliebtes Ziel für solche Dinge. Ne. Die haben einfach überhaupt gar keine Ahnung, was sie da alles verzapfen. Oder ja, der Arzt, der einfach die falsche Diagnose bei dir gestellt hat, der versteht nichts von seinem Handwerk. Der stochert irgendwo rum und dann bin ich der Geschädigte, der hat die Diagnose verhauen und ausgerechnet, ich bin wieder das Opfer. Eine Gedankenspirale, die einen unfassbaren Sog entwickeln kann. Und zwar so schlimm, dass die Gefahr besteht, dass du am Ende nicht mehr rauskommst. Ausgelöst durch Gedanken. Durch negative Gedanken, denen du diesen Raum erlaubst in deinem Denken. Denn unsere Gedanken, sie wirken sich unmittelbar auf unsere Gefühle aus und unser Verhalten. Negative Gedanken, das ist wie ein Gift, dass wir uns angesichts einer Situation einfach schlecht fühlen. Positive Gedanken dagegen bringen positive Gefühle hervor. Und das auch in Lebenssituationen, die schwierig sind. Sie helfen uns, auch in schwierigen Lebensumständen mehr Möglichkeiten zu entdecken und auch Worte dafür zu finden. Positive Gedanken, die schauen über das Hindernis hinweg, das gerade sich vor uns auftürmt, und schauen auf das Ziel, das vielleicht dahinter liegt. Die sind bereit, den Berg hinaufzuklettern, um diese wunderbare Sicht zu genießen. Und die beklagen sich eben nicht über die Mühe und Anstrengung, die das kostet, um da drauf zu kommen. Es geht hier nicht um positives Denken, sondern es geht um eine Lebenshaltung. Diese Lebenshaltung, die muss verankert sein. In einem Punkt muss sie verankert sein. Die muss sich festhalten können. Ich will euch ein Bild zeigen. Stellt euch vor, einen Bergsteiger, der an einer Wand, an der Felswand hochklettert. Wenn er gesichert ist am Seil, und das sollte ja sein, dann kann sein, dass er fällt, weil er irgendwo den Griff eben nicht so gut erwischt hat. Aber wie weit wird er fallen? Maximal bis zu dem Punkt, wo ein Haken eingeschlagen ist. Weiter wird er nicht runterfallen. Der zweite Mann, der ist ja, wenn die zu zweit klettern, ist er immer gesichert durch den Vorkletterer. Und wenn der an dem Seil ist, der zweite Mann, dann fällt er praktisch überhaupt nicht nach unten, weil er mit dem Seil verbunden ist. Und das ist fest verankert. Natürlich kostet es trotzdem Kraft und Mühe und Anstrengung, auf diesen Berg raufzukommen. Aber die Aussicht, das Ziel zu erreichen, das gibt ihm die Kraft. Mein Sohn Lukas, der war in Amerika und der hat da das Klettern für sich entdeckt. Und wo wir ihn dann besucht haben, hat er uns das mal gezeigt. Der ist dann so eine Wand hochgeklettert, da wurde mir beim Zugucken schon schwindelig. Ja, aber er ist da rauf und das war für ihn überhaupt gar kein Problem. Der sagt zu mir, Papa, was soll passieren? Ich bin gesichert. Ja, ich hänge an dem Seil, ich bin an den Haken, die sind fest in der Wand drin. Da gibt es einen Punkt, in dem ich verankert bin. So konnte Paulus im Gefängnis schreiben, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich, freut euch. Er war im Gefängnis. Das war bestimmt nicht lustig im Gefängnis. Ja, aber der Lebensstil von Paulus, der war auf dieser Beziehung mit dem lebendigen Gott gegründet. Diese tiefe Verbundenheit, begründet in der Begegnung mit ihm, die bildete die Grundlage für die positive Ausrichtung von Paulus. Sein Ziel, seine Leidenschaft war ja, das Wort Gottes zu verkünden, Menschen in die gesunde, heilende Beziehung mit dem Retter Jesus Christus zu bringen. Das war der Motor. Das hat ihn angetrieben. Und da hat er gesagt, im Grunde genommen ist es egal, wo ich das tue. Und wenn es im Gefängnis ist, dann mache ich es im Gefängnis. Und wenn ich draußen bin, dann mache ich es draußen. Er sagt, er freut euch. Also, denke positive Gedanken und benutze aufbauende Worte. Wir kommen zum zweiten Punkt. Verbringe Zeit mit Personen, die dich geistlich weiterbringen. tut es gut dran, bei der Wahl deiner engsten Freunde wählerisch zu sein. Denn die Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, die werden dich auch am meisten prägen. Also baue Freundschaften, Beziehungen zu Menschen auf, die positiv denken, die positiv drauf sind, die eine hoffnungsvolle Sicht auf diese Welt haben und die in ihren Lebensfundamenten von Gottes Geist und seiner Kraft durchdrungen sind. Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, bedeutet ja nicht, dass wir alles alleine durchziehen, die einsamen Kämpfer sind, sondern Resilienz beinhaltet gerade die Fähigkeit, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Auch dafür hat das Wort Gottes hat viele gute Worte dazu. Eins davon in Sprüche 27, Vers 17. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Also, baue dir ein Netzwerk auf. Sei ein Netzwerker. Ja, Menschen, die dich unterstützen. Und zwar verschiedene Netzwerke. In der Kirche kannst du Netzwerke aufbauen, an deiner Arbeit kannst du Netzwerke aufbauen, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie natürlich. Verbinde dich mit Menschen, die dich weiterbringen. Such dir jemand, der dir einen oder mehrere Schritte voraus ist. Jemand, dem du Vertrauen schenken kannst und den du schätzt. Ein Mentor oder Coach kann sein, ja, auch so einer, oder es kann einfach ein guter Freund sein. Triff dich mit ihm immer mal von Zeit zu Zeit, um einfach mit ihm über deine Dinge, die dich bewegen, zu sprechen. Aber denk dran, auch seine Zeit ist begrenzt und nicht er ist der Retter in deinem Leben. Aber er ist einer, der dich einen oder vielleicht auch zwei Schritte in deinem Leben weiterbringen kann. Er ist dir vielleicht in Einsichten einfach ein Stück voraus. Und lass ihn auch deine eigenen Einsichten und Anschauungen einfach mal anschauen und vielleicht bewerten. Wir verhindern einfach Wachstum, wenn wir immer meinen, dass wir eh schon der größte Baum im Wald sind. Ja. Es ist so traurig zu sehen, dass gerade in den letzten Monaten manche Menschen so in fremde Welten abgedriftet sind. Ja, in der Folge isolieren sie sich in ihrem Denken, in der Wahl ihrer Informationsquellen und so entsteht mit der Zeit einfach eine schräge Weltsicht. Das passiert gerade auch bei Menschen, die sehr religiös sind. Sie finden dann ganz schnell ein Szenario, ein Bild, irgendwo in der Bibel finden sie auch was, was da richtig reinpasst. Und da wird die Welt sehr klein und eng. Du kannst es verhindern, wenn du bereit bist, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die vielleicht auch eine ganz andere Sicht haben. Ja? Eisen wird durch Eisen geschliffen. Du wirst nicht weiterkommen, wenn du dich in deiner kleinen, engen Welt, in der kleinen, engen Blase die Unterstützung derer holst, die genauso ticken wie du. Das gilt nicht nur für diese Gruppe von Menschen, das gilt auch in anderen Bereichen, das gilt auch für uns als Kirche, wenn wir uns als Kirche isolieren, immer kleiner und immer heiliger werden, dann werden wir den Auftrag nicht erfüllen. Denn der Auftrag heißt, dass Menschen, die Gott nicht kennen, Gott kennenlernen sollen. Und wenn sie auf so einen komischen, geschlossene, heilige Truppe treffen, die alle eine Sprache sprechen, die nur sie verstehen, da wird es extrem schwer. Also wer dann zu dieser Tür reinkommt, der sagt, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, der sagt, da komme ich einmal und nie wieder. Also, da müssen wir immer wieder drauf schauen, wo bewegen wir uns? Klare Haltungen, auf jeden Fall, ganz wichtig. Aber ein Willkommen und ein, ja, wir können miteinander reden und uns austauschen, auch wir ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Mir hilft es an dieser Stelle immer mal auf Jesus zu schauen. Ja, wenn ich nicht weiter weiß an schwierigen Punkten in meinem Leben, dann gucke ich mir, schaue ich mir das Leben von Jesus an. Wie hat er reagiert? Immerhin, er hat ja gelebt als Mensch, ganz normaler Mensch. Ja? In der Bibel steht, dass er alles, was göttlich war, hat er abgelegt, sodass er ganz und gar Mensch war. So wie du und ich. Es gab nur einen Unterschied zwischen mir und ihm. Er hat nie gesündigt. Ist mir nicht gelungen. Ja? Er war der, der nie gesündigt hat. Und was hat Jesus gemacht? Wie hat er sich den Herausforderungen seiner Zeit gestellt? Ich meine, immerhin, das politische System, in dem er gelebt hat, war eine Diktatur. Diktatur ist nicht lustig. Aber wir finden an keiner Stelle, ich erinnere mich jedenfalls nicht, dass er irgendwelche Statements dazu losgelassen hat. Sondern er war auftragsorientiert. Sein Auftrag war, dieser Welt zu zeigen, was es heißt, im Reich Gottes zu leben. Das heißt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Ja, das ist nahe gekommen seit diesem Zeitpunkt, seit Jesus gekommen ist. Das Reich Gottes nahe gekommen. Und es ist seitdem gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und es wird weiter wachsen durch dich und durch mich, wenn wir nämlich Reich Gottes leben. So, also such dir jemand, der dir zur Seite steht, der dich einfach einen Schritt weiterbringt. Aber auch du selbst kannst ja Mentor sein für jemand, der jünger ist im Glauben, der geistlich am Anfang des Weges steht oder der beruflich nicht so weit ist, wie du bist. Ja, ich will es nicht beschränken nur auf eine Sichtweise dieser Welt, sondern es betrifft alle Bereiche. Menschen unterstützen, jüngere Leute unterstützen, die brauchen das. Und das wird auch in dir weiteres geistliches Wachstum hervorbringen. Ich finde immer großartig die Stelle, wo Jesus am Jakobsbrunnen ist, das im Johannesevangelium ist das ziemlich am Anfang, und mit dieser Frau aus Samaria spricht. Ja, das ist eine Frau, die schämt sich so, ja, so unter die Leute zu gehen, weil ihr Lebensstil nicht toll ist. Und sie trifft auf Jesus und er öffnet ihr die Augen. Und die Jünger, die waren ja nicht da, die waren ja in der Stadt, um was zu essen zu holen. Die kommen zurück mit einem Essenspaket. Die Frau war schon wieder weg. Und bieten Jesus was zu essen. Und Jesus sagt, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Finde ich mal großartig. Ja? So ist das, dass man Menschen einfach weiterbringen kann, in ihrem Leben ein Stück weiterhelfen kann. So ein Gefühl ist das. Wir kommen zum dritten Punkt. Werde frei von Schuldgefühlen bezüglich Sünden und Fehlern aus der Vergangenheit. Jetzt wird es schwierig, ne? Wurde ja schon vorhin angesprochen in dem Wort, was Lorin weitergegeben hat. Vor ungefähr 30 Jahren ist meine erste Ehe zerbrochen. Manche von euch wissen das. Ich bin mit Heidi in zweiter Ehe verheiratet. Und das war ein tiefgreifender und schwerwiegender Verlust für mich. Ich war so sicher damals, dass ich in der Lage sein werde, eine Familie aufzubauen und sie zu versorgen. Und dieser Zerbruch, der war für mich total enttäuschend. Ich war verletzt. Ich war enttäuscht von mir selbst. Und es hat viele, viele Monate gebraucht, bis ich wieder nach vorne blicken konnte. Und dazu gehörte ein weiterer Zerbruch in mir, nämlich das Eingeständnis meiner eigenen Schuld. Und der Entschluss, wieder neu anzufangen und alles in Gottes Hand zu geben. Das war ein Prozess. Das passierte nicht einfach durch ein Gebet. Gebet war wichtig, ja? Nur dass wir es da richtig verstehen. Aber manchmal ist es so, ja. Denke ehrlich über schwierige Zeiten in der Vergangenheit nach. Sei ehrlich zu dir selbst. Und manchmal ist es so, wir müssen Lehrgeld bezahlen. Manchmal müssen wir wieder zurücklaufen zu dem Ausgangspunkt. An dem Punkt, wo wir uns falsch entschieden haben, wo wir einen falschen Weg eingeschlagen haben. Wir müssen uns eingestehen, es war falsch, was ich getan habe. Aber bleib nicht da drin. Ja, bleib nicht stehen. Schau dir das an, was gut war, was funktioniert hat und was eben nicht funktioniert hat. Und Misserfolge, nimm sie einfach als sozusagen eine hilfreiche Art von Feedback. Die werden wir haben im Leben. Keiner kommt durch ohne Misserfolge. Eine der wichtigsten Lebenskompetenzen ist Belehrsamkeit. Versuche mal durch diesen Blick auf deine Lage. Jeder Mensch, jede Situation in deinem Leben ist eine Gelegenheit für dich zu lernen, zu wachsen und zu reifen. Du wirst nie fertig und du wirst in diesem Leben auch nie zu diesem Endpunkt ankommen. Wir sind immer auf dem Weg. So hießen ja die Jünger, die auf dem Weg sind. Ja? Und wir sind auch Menschen des Weges, die auf dem Weg sind, auf dem Weg mit Jesus. Auch hier hat der Paulus ein gutes Wort für uns im Philipper. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Großes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das ist doch ermutigend. Also söhne dich aus mit deiner Vergangenheit. Denn der Schmerz, den wir aus der Vergangenheit mit uns herumtragen, das sitzt manchmal tief. Und letztendlich hängt es so von unserer Entscheidung ab, ob dieser Schmerz uns zermalmt und quält oder ob er uns poliert und reifen lässt. Es hängt nicht von dem ab, der dich verletzt hat, sondern es hängt von dir ab. So, und wenn du feststeckst, wenn du da nicht weiterkommst an dieser Stelle, dann lass dir helfen, such dir Unterstützung. Geh zum Seelsorger oder such dir professionelle Hilfe. Gott vergibt uns doch gern unsere verkorkste Vergangenheit und schenkt uns immer wieder einen Neuanfang. Siehe die Geschichte von dem verlorenen Sohn oder besser von dem wunderbar barmherzigen Vater. Kannst du nachlesen im Lukas 15. Und Lorin hat vorhin das gesagt, ich möchte es an dieser Stelle gerne nochmal wiederholen. Das Ja zur Vergebung, das bedeutet eben auch Nein zu sagen zu Bitterkeit, ja, die sich einschleichen möchte in uns, unser Herz zersetzt und uns innerlich auffrisst. Vergeben heißt nicht, dass die Menschen, die uns verletzt haben in der Vergangenheit, dass wir denen keine Grenzen setzen. Das bedeutet das nicht. Sondern Vergebung heißt, dass wir Menschen freisetzen von der Schuld, die sich durch ihre Sünde uns gegenüber angehäuft hat. Beim Prozess der Vergebung wird die Person, die vergibt, freigesetzt. Negative Gefühle, die tief im Inneren begraben liegen, können durch den Prozess des Vergebens aufgeweicht werden und verschwinden. Und wenn wir von Bitterkeit ablassen, wird sich auch unsere Gesundheit verbessern. Schwerer Punkt, aber wichtiger Punkt. Und jetzt komme ich zum vierten Punkt und letzten Punkt. Ignoriere nicht schlechte Gewohnheiten und Sünden. Gewohnheiten sind ja Dinge, die man sich, also Vorgänge, die man sich angewöhnt. Und es ist viel einfacher, sich etwas anzugewöhnen, als sich etwas abzugewöhnen. In der Regel jedenfalls. Aber wenn du schlechte Gewohnheiten und Verhaltensweisen, wenn du daran festhältst und wenn du sie ignorierst, dann sitzt du früher oder später in der Falle. Ich gebe dir mal ein Bild, um das deutlich zu machen. Das ist so, wie wenn du mit deinen niegelnagelneuen, wunderbar aussehenden Turnschuhen, die ein exzellent tolles Profil haben, in die Hundekacke reintrittst. Ja? Das hängt so richtig schön drin in den Rillen und das kriegst du auch nicht mal eben weg. Und du trägst es überall mit. Dieser Duft, der umgibt dich und der ist nicht attraktiv. Ja, Menschen gehen auf Abstand zu dir. Ich glaube, es ist angekommen, was ich damit sagen will. Ja. Und ja, okay, ihr wisst, was zu tun ist an so einem Punkt. Es gibt nur einen Weg, da heißt Umkehr an dieser Stelle. Ja. Und Umkehr ist gut. Denn wir dürfen uns immer darauf verlassen, dass Gott treu ist, dass er gerecht ist, dass er versprochen hat, unsere Bedürfnisse zu stillen. Wisst ihr, so manche schlechte Angewohnheiten oder Dinge, die kann man sehen. Ich sage jetzt mal ein ganz banales Beispiel, Rauchen. Ja? Ich habe früher auch geraucht, vor langer, langer Zeit, vor Jahrzehnten. Aber Gott hat mich freigesetzt. Das ist nochmal eine extra Geschichte. Ich habe selber probiert und musste mir dann tatsächlich eingestehen, dass mein Wille allein nicht ausreicht. Es war beschämend für mich. Ja? Ich dachte, ich kriege das hin. Bin gescheitert. Und dann hat Gott mich ganz konkret angesprochen an dieser Stelle. Und ich sagte, das ist das Größte, was passiert, wenn Gott in dein Leben hineinspricht. Und dann kannst du entscheiden, willst du seinem Wort folgen oder willst du ihm nicht folgen? Das liegt in deiner Hand. Ich bin dem gefolgt und habe mich entschieden, nie wieder eine Zigarette anzupacken. Und das ist bis heute so geblieben. Ich habe auch nicht vor, das zu ändern. Weißt du, Gott erkennt ja deine Bedürfnisse und Wünsche. Und vielleicht gibt es Dinge, die sind nicht so offensichtlich wie das Rauchen. Ja? Da gibt es Dinge, die im Verborgenen passieren. Was nur du weißt und Gott weißt. Und wo du dich schämst, dass diese Gewohnheiten da sind. Es kann sein, dass solche Dinge auch zu Sucht führen. Du kommst nicht mehr raus, du bist gebunden, du bist gefesselt daran. Sucht ist ein Gefängnis. Und ein Leben im Gefängnis, das hat Gott für dich nicht vorgesehen. Steht nicht auf seiner Agenda. Sondern vorgesehen ist für dich ein Leben in Freiheit. Also, wenn du da irgendwo feststeckst, lass dir helfen. Du bist da nicht allein. Ein letztes Wort aus dem Epheserbrief, Epheser 6, Vers 10. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Also achte auf dich, achte auf deine Gedanken, achte auf deine Gewohnheiten. Gute Gewohnheiten stärken meine Widerstandsfähigkeit und bauen diese auf. So kann ich eben in den Anforderungen des Lebens wachsen, anstatt daran zu zerbrechen. Und Grundlage und Basis ist eine stabile, verlässliche und wachsende Beziehung zu Gott. Weil nur er das bieten kann, was Menschen in ihrer Zerbrechlichkeit nicht können, nämlich Stabilität. Und das hilft, in den Stürmen des Lebens bestehen zu können. Denn die Stürme, die sind da. Lass uns zusammen beten. Und zwar möchte ich zwei Dinge mit euch vor Gott bringen. Und dazu bitte ich euch aufzustehen. Ich habe diese vier Punkte, vielleicht könnt ihr sie noch mal kurz zeigen, angesprochen. Vielleicht bist du angesprochen und vielleicht hat dich der Heilige Geist angesprochen. Ja? Ich gehe immer davon aus, ich darf nur das aussprechen, was Gott eh vorhat, dir zu sagen. Positive Gedanken, aufbauende Worte. Zeit mit Personen, die dich geistlich weiterbringen. Werde frei von Schuldgefühlen bezüglich Dinge aus deiner Vergangenheit und ignoriere nicht schlechte Gewohnheiten oder Sünden. Vielleicht gibt es einen Punkt, der dich heute Morgen anspricht. Und wenn dem so ist, dann vielleicht machen wir alle mal die Augen zu an dieser Stelle. dann leg deine Hand aufs Herz oder heb die Hand hoch oder gib irgendwas, was dir hilft, einfach zu sagen, ja, hier bin ich, ich melde mich, ja, wie in der Schule. Das ist für Gott, das ist jetzt nicht für mich und auch nicht für jemand anders hier. Und dann wollen wir das vor Gott bringen, weil ich glaube, dass ein lebendiger Gott auch immer handelt. Der lässt dich nicht allein, der lässt dich nicht in deinem Ding hier stecken, sondern er reicht dir die Hand und sagt, komm, komm mit mir, lass uns weitergehen. Er ist der beste Coach. Vater im Himmel, wir kommen heute Morgen zu dir. Und da, wo du, Heiliger Geist, etwas angesprochen hast, in dem einen oder anderen hier, komm du mit deiner Güte und Gnade und Barmherzigkeit. Zeige du, Vater, dass du vergeben willst, schon alles getan hast, schon die Vergebung am Kreuz erkauft hast, durch Jesus Christus, deinen Sohn. Wir sollen nicht stecken bleiben in einem Leben, ja, was irgendwie so nutzlos dann erscheint, sondern in volle Blüte hineinkommen. Und darum bete ich, Heiliger Geist, komm du und erfülle du neu, reinige du das, was nicht dahin gehört, dass es rauskommt, dass Dinge offenbar werden und ja, uns herausgebrannt werden sozusagen aus unserem Leben. Und ich hatte in der Vorbereitung hatte ich ein Bild und es war ein Mann und ich glaube, er sitzt vor dem Fernseher gerade. Und du fühlst dich immer so, ja, wirklich so wie der höchste Baum im Wald. Ja, du machst alles richtig. Und merkst nicht, dass deine ganze Familie darunter leidet. Und es ist so traurig, das zu sehen. Immer sind die anderen schuld. Und Gott fordert dich heute raus und sagt, kehr um. Kehr um. Leg deine Pascha-Allüren ab. Und diene deiner Familie, denn das ist dein Job. Du sollst dafür sorgen, dass deine Familie emotional und auch auf anderen Gebieten versorgt wird. Das ist deine Aufgabe. Und die hast du vernachlässigt. Der Heilige Geist, der spricht ganz direkt in Menschen rein. Und du darfst entscheiden, ob du dieses Wort nimmst und dem folgst oder ob du sagst, na, jetzt nicht, ist gerade zu schwierig, falscher Zeitpunkt. Ich sage euch eins, es ist das Großartigste im Leben, wenn Gott dich zum Punkt führt, wo dieser Weg, der eine geht nach rechts, der andere nach links, beide sehen gleich gut aus, ja, aber du weißt, welchen du gehen sollst, dass du den Weg wählst, wo du weißt, dass du ihn wählen sollst. Gott stellt dich immer wieder vor Entscheidungen. Wählen darfst du selbst. Und jetzt möchte ich noch ein Gebet beten mit dir. Weil vielleicht kennst du diesen Felsen nicht. Diesen Zielpunkt, diesen Ankerpunkt, wo man sich einhakt, wo man sich festmachen kann, wo Grundlage des Lebens bildet. Wenn Gott nicht unser Fundament ist, die Kraft seiner Erlösung, ja, Jesus stirbt am Kreuz, um unsere Gottesferne wegzunehmen aus dieser Welt, wegzunehmen aus deinem Leben, damit du wieder versöhnt sein kannst mit ihm. Er ist der liebende Vater. Aber dazu bedarf es auch deiner Entscheidung, deiner Entschlossenheit, zu sagen, hier bin ich. Komm du und werde du der Herr in meinem Leben. Das heißt, ich folge dir. Ich stelle mich unter deine Herrschaft. Das heißt das. Und wenn du bereit bist heute Morgen dazu oder nochmal bereit bist, ich bete es jedes Mal, ja, dann bete einfach mit mir im Inneren oder äußerlich, ist egal wie, Hauptsache du, ja, du folgst dem. Vater, ich komme zu dir und ich danke dir, dass du einen guten Plan für mein Leben hast. Du kennst mich durch und durch. Du kennst meine Gedanken, du kennst mein Verhalten, meine Gewohnheiten, all das kennst du. Und ich komme vor dich und ich entscheide mich heute umzukehren von den falschen Wegen. Ich glaube dir, dass Jesus alles für mich am Kreuz bezahlt hat. So soll mein Leben dir gehören, Jesus. Ich will dir folgen. Ich will dir gehorchen. Ich will deinem Wort folgen. Erfülle du mich jetzt mit der Kraft deines Heiligen Geistes, sodass ich den nächsten und überübernächsten Schritt gehen kann, dass ich nicht stecken bleibe, sondern weitergehe im Leben auf dem Weg, den du für mich vorbereitet hast. Und ich danke dir, Vater, für deine Güte und Gnade. Amen. Amen.